zu Gast beim Ärztlichen Nachrichtendienst. Eine ganz besondere Podcast-Folge für mich. Der stellvertretende Chefredakteur Marco Münster hat mich zum Interview eingeladen für einen Artikel auf diesem ja doch sehr renommierten und dir sicherlich bekannten Infoportal für Ärzte und Ärztinnen. Wir haben das Interview aufgezeichnet. Du hörst es hier als Podcast bei deinem Lieblingspodcast Docs Go Swiss. Alles zum Thema Auswandern für dich als Arzt oder Ärztin. Und Herr Münster hat mir viele Fragen zum Auswandern gestellt. Anerkennung, Lebenshaltungskosten, der Einstieg in die Praxis. Aber zum Ende sind wir auch ein bisschen philosophisch geworden, wenn es um die Frage ging, was ist die eine Frage für dich als Arzt oder Ärztin, die du dir stellen darfst, in die Schweiz, aber auch grundsätzlich. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Die Fragen stellt Marco Münster und folge ab.
Sie begleiten ja seit wie vielen Jahren eigentlich Ärztinnen und Ärzte bei Ihrem Weg in die Schweiz?
Also ich bin jetzt im fünften Jahr, habe vorher aber einen Großteil in Teilzeit gemacht, also nicht in Vollzeit, weil ich noch einen anderen Beruf hatte in der Finanzbranche in der Schweiz. Und die Idee kam, ja, so wie es vielen ging, eigentlich mit der Corona-Zeit auf, wo nochmal so die Frage war, was könnte ich machen? Mhm. Meine Frau ist Ärztin, wir sind aus Deutschland ausgewandert, wir haben da auf beiden Ebenen ja viel Bedarf gesehen und so kam es dann zu dieser Begleitung.
Wenn Sie jetzt diese letzten 5 Jahre überblicken, was würden Sie sagen, ist heute der häufigste Auslöser für diesen Schritt, in die Schweiz zu gehen für deutsche Ärztinnen und Ärzte? Ist es das Geld, die Arbeitsbelastung oder allgemeiner Frust über das deutsche Gesundheitssystem? Was würden Sie da sagen?
Also den einen oder meistgenannten Grund gibt es, glaube ich, nicht, weil das für jeden Arzt oder für jede Ärztin sehr, sehr individuell ist. Was man schon sehen kann, ist es der Wunsch, endlich wieder Arzt und Ärztin sein zu dürfen. Sprich, Zeit für Patienten, keine ständigen Diskussionen über Budgets oder Instrumente. Aber auch der Wunsch, ja nicht nur die ganze Zeit irgendwo in der Praxis oder in der Klinik zu sitzen, sondern auch der Wunsch nach einem geregelten Arbeitsleben. Sprich, auf der anderen Seite auch der Wunsch nach einem geregelten Privatleben. Für eigene Hobbys, für die Familienplanung. Und je nach Stärke oder Ausprägung der Person oder der Situation ist das eher so, ich will Hauptsache weg, also fühle mich nicht mehr wohl in dem System. Oder eben eher so diese Richtung, ich habe gewisse Wünsche und ich spüre, die könnte ich in der Schweiz eher realisieren. Primär würde ich gar nicht so sagen. Also die Lohnentwicklung im deutschsprachigen Raum, beispielsweise in Deutschland, ist viel, viel stärker. Mhm. Der Mangel hat dort ja schon exzessive Lohnentwicklung hervorgerufen, wo die Schweiz immer noch sehr, sehr moderat unterwegs ist. Also der finanzielle Aspekt, der mag bei manchen eine Rolle spielen, letztlich ist es in vielen Fällen ein Must-Have-Faktor, also wenn ich nicht davon leben kann, dann nein. Aber er ist nicht immer der ausschlaggebende Grund, wie man so oft denkt, sondern es geht viel eher um Wertschätzung, um Persönlichkeit.
Viele Ärztinnen und Ärzte verbinden ja mit der Schweiz, Sie haben es ein bisschen angetickt schon, bessere Arbeitsbedingungen, also mehr Zeit für Patienten zu haben, eben nicht mehr so gehetzt zu sein. Wie viel davon ist tatsächlich Realität oder was ist nur Projektion oder Wunschdenken?
Also man muss sich das einfach genau anschauen. Wir haben arbeitsrechtlich in der Schweiz immer noch eine Situation, wo wir auf dem Papier mehr arbeiten müssen. Also wir haben im Spitalwesen in der Regel immer noch die 50-Stunden-Woche. Und da kommt der ein oder andere Arzt und sagt, naja, aber in Deutschland habe ich einen ganz anderen Tarifvertrag. Und dann sage ich, ja, also wenn der Tarifvertrag bei dir so umgesetzt wird, dann hast du in Deutschland eine bessere Situation. Aber ist das der Fall? Also wie viel unbezahlte Überstunden kommt drauf, wie viel Dienste kommt drauf, wo du einspringen musst, wo du was anderes geplant hast. Und es gibt Fälle, wo die Ärzte sagen, nee, bei mir läuft das super. Also die Sozialbedingungen, die ich auf dem Papier stehen habe, in Deutschland oder woher auch immer ich komme, die werden eingehalten und die sind gut. Und in dem Moment, wo ich keine Verbesserung in der Schweiz habe, dann komme ich nicht. Aber es gibt natürlich die sagen, na gut, wenn man ehrlich ist zu sich selber, dann ist man gerade jetzt in einem System, wo auf dem Papier etwas steht, was in der Realität nicht eingehalten wird. Und ich möchte mir anschauen, wie es in der Schweiz ist. Und natürlich ist da auch einfach die Frage, was wünsche ich mir und was kann die Schweiz geben? Und es gibt Wünsche, die kann die Schweiz nicht erfüllen. Weil das sind Projektionen oder man hat Dinge gehört oder Kollegen haben einen Sachen erzählt oder ja, das ist vielleicht wie beim Verliebtsein. Man möchte vielleicht gewisse Dinge auch gar nicht sehen, weil man so eine große Hoffnung hat, dass die Schweiz alle Probleme löst. Grundsätzlich kann man schon sagen, dass sie eine andere Arbeitsstruktur haben, eine andere Personalstruktur und einen anderen Qualitätsanspruch. Der ist anders wie in, beispielsweise in Deutschland. Und nichtsdestotrotz gibt es halt Dinge, die anders sind. Und die muss man halt auch anschauen und die müssen halt auch zu einem passen. Mhm. Aber der Anspruch, ich erzähle es immer gerne wieder auf eines Schweizer HR-Leiters, der sagt, Herr Werner, ja, nach 3 bis 6 Monaten haben wir mit den deutschen Hausärzten immer ein Problem. Die kommen aus dem deutschen System. Die wollen weg aus dem System, wo sie nur die Patienten durchschleusen. Aber sie verstehen gar nicht, dass sie jetzt in der Schweiz das gar nicht mehr sollen und dürfen und müssen. Uns reichen 4 Patienten pro Stunde. Und wenn der deutsche Hausarzt oder die deutsche Hausärztin aber immer noch im alten System ist, gibt es bei uns Probleme. Die Patienten beschweren sich, weil sie zu wenig Zeit haben, mit dem Arzt zu sprechen. Die Kollegen sagen, ja, der taktet so viele Patienten, das geht gar nicht. Der muss nur Fortbildung machen, der muss Dokumentation machen, der interne Austausch. Ja, aber ich sage immer, die Schweiz hat einfach noch einen großen Vorsprung, personell, finanziell, der sich in besseren Arbeitsbedingungen deutlich spürbar niederschlägt. Ja.
Welche Erwartungen werden denn bei diesem Wechsel besonders häufig enttäuscht?
Also enttäuscht, kann man nicht sagen. Würde es anders formulieren. Enttäuscht wäre ich, wenn ich Dinge erwartet hätte und sie sind nicht eingetreten. Was viele unterschätzen, so würde ich es formulieren, ist die Tatsache, dass sie ins Ausland auswandern. Also oft ist so dieses, die Schweizer, die sprechen Deutsch. Mhm. Automatisch scheint da eine Verknüpfung in der Synapse zu passieren, dass damit einhergeht, dass das ein sehr gleiches politisches System ist, dass es ein gleiches Sozialsystem ist, dass die Integration ohne Probleme läuft. Und dann stellt man oft nicht die richtigen Fragen. Und das ist die Basis von Enttäuschung. Denn indem man nicht die Fragen stellt, kommt man nicht in die Kommunikation mit den Schweizern. Sei das im Beruf, aber auch mit den neuen Nachbarn, Kollegen, privat. Denn die größte Enttäuschung ist, dass die Integration so anstrengend ist. Also sie kommen in ein neues Land. Auf einmal ist die Familie nicht mehr da. Jetzt also vielleicht Eltern, Großeltern. Sie sind auf sich alleine gestellt mit ihrer Familie oder eben wenn sie alleine kommen. Und es wird auf einmal nicht nur von ihnen verlangt, dass sie Arzt sind oder Ärztin sind, sondern die Integration müssen sie ja auch meistern. Sie müssen verstehen, was ihre Kollegen ihnen sagen, wenn sie mit ihnen reden. Aber sie reden ja anders mit ihnen. Das heißt, Probleme werden anders angesprochen. Es wird eine andere Kommunikation erwartet. Und da entstehen oft Missverständnisse auf beiden Seiten, die dazu führen, dass man sich nicht schnell eingewöhnt, dass man so das Gefühl hat, das ist so distanziert. Man spricht ja auch von den kalten und gefühlslosen Schweizern. Und das ist meine Erfahrung, hat oft damit zu tun, dass man diesen Schritt unterschätzt. Es ist nicht der Arbeitsvertrag, es ist nicht der Umzug, sondern es geht danach erst richtig los, wenn man im neuen Umfeld ist. Und man mag sich erinnern, es ist ja schon anstrengend, wenn man innerhalb von Deutschland in ein anderes Krankenhaus wechselt. Neue Hierarchien, neue Kollegen, neue Abläufe. Ja, in der Schweiz ist aber alles neu. Es ist eine andere Sprache, es ist ein anderer Dialekt, es ist andere Kommunikation, neue Nachbarn, neue Abläufe, privat ein neues Umfeld, Schule für die Kinder, Job für den Partner, Partnerin. Und ich glaube, da werden Vorstellungen enttäuscht, dass es halt einfach ist. Und es ist schon ein ganz schönes Stück Arbeit.
Das heißt, entscheidend ist dann eben die Anfangszeit, die die meisten Stolperfallen, sage ich mal, bietet oder in der die meisten Stolperfallen lauern. Das heißt, Sie sagen Onboarding, dass es ganz entscheidend ist, dieses Onboarding zu haben und dass es ohne dies wahrscheinlich die Chance ist, zu scheitern, groß ist. So habe ich Sie verstanden.
Ja, ich sehe zwei Themenfelder, die mich immer wieder überraschen. Das eine ist die Entscheidung, in die Schweiz zu gehen. Also ganz am Anfang, wo Kollegen auf mich zukommen, Ärzte auf mich zukommen. Herr Werner, ich habe schon einen Arbeitsvertrag vorliegen. Morgen ist die Hospitation und die Verhandlung. aber ich weiß gar nicht, wie viel ich verdiene und was gut ist und was reicht. Und dann sagen, okay, aber da hängt einiges dran. Insbesondere so um diese Grundsatzfrage. Ne? Also ist die Schweiz für mich, gegebenenfalls die Familie, jetzt der richtige Schritt? Gibt es steuerliche Themen? Was mache ich mit der privaten Krankenversicherung? Wo gehen die Kinder in die Schule? Findet mein Partner, Partnerin einen Job? Ist es für mich überhaupt der Karriereschritt, den ich mir als Arzt erhoffe? Oder ist es vielleicht in Deutschland viel besser? Also es gibt Situationen, wo man nicht eindeutig sagen kann, die Schweiz ist immer das, was die Person sucht. Diese Entscheidung, das ist so die erste Baustelle, oft sehr, ja, man weiß es nicht. Ich würde nicht mal sagen, es ist Absicht, sondern die Ärzte wissen einfach nicht, was mit dem Auswandern auf sie zukommt. Ja, da wird halt mal die private Krankenversicherung gekündigt. Aber was ist denn, wenn man in 6 Monaten wieder nach Deutschland zurückkommt? Dann hat man vielleicht eine Arztpraxis gehabt. Das heißt, man ist Unternehmer gewesen in Deutschland. Haben Sie das mit Ihrem Steueramt, mit Ihrem Finanzberater, mit dem Steuerexperten geklärt? Nein, okay, tun Sie das nicht, dass das deutsche Finanzamt später auf Sie zukommt, ja. Und das ist so der Anfangs, die größte Stolperstein. Gut, der Job, den richtigen Job und den richtigen Ort zu finden, das ist auch nicht ohne, wenn man sich in der Schweiz nicht auskennt. Aber das lässt sich noch sehr gut lösen, weil das sind Dinge, die Ärzte sehr gut verstehen. Also wo arbeite ich fachlich? Wie ist das Team? Da können sie sich sehr schnell hineinversetzen. Und dann ist die Frage des kulturellen Onboardings. Also salopp gesagt, was mache ich am ersten Arbeitstag? Was wird erwartet von mir, wie ich kommuniziere? Muss ich die Dinge holen oder werden sie mir gebracht? Wie gehe ich mit meinem Nachbarn um? Wie fühle ich mich überhaupt ein, privat? Das sind Themen, wo man muss sich das so gefühlsmäßig vorstellen, das ist so eine mittelschwere Depression, die einen auf dazu kommt. Man kommt in die Euphorie, es geht ins Ausland, alles wird besser, ich habe einen Job. Und dann kommt der Moment, okay, ich muss die Wohnung kündigen. Ich muss bei meinem Arbeitgeber kündigen. Ich spüre, es hat eine Konsequenz. Ja, und wer weiß es nicht besser wie Ärzte und Ärztinnen? Veränderungen lösen was im Körper aus. Das ist ein Stress, es ist Unsicherheit. Ich weiß nicht, wo ich stehe. Und dann kommt ein ganz entscheidender Faktor einfach dazu, der in anderen Branchen nicht so zum Tragen kommt. Ärzte tun sich unheimlich schwer, mit ihren Vorgesetzten darüber zu sprechen. Also im Bewerbungsgespräch schon zu sagen, hey, hör zu, ich komme mit 2 Kindern. Ich habe einen Partner. Das macht mir Kopfzerbrechen. Wie können wir das lösen? Gibt's Hilfe für den Kindergarten? Start mal mit einem kleinen Pensum und arbeiten uns langsam nach oben, damit die Integration funktioniert, etc. Und wenn ich diese Dinge nicht frage, setzt der Schweizer voraus, dass sie organisiert sind. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann macht es zu Hause noch mehr Stress. Mhm. Ich habe dann halt vielleicht das 100% Pensum. Aber die Kinderbetreuung in der Übergangsphase ist nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und da gibt's Arbeitgeber, die reagieren sehr flexibel drauf. Andere sind immer noch auf dem Niveau unterwegs. Ja, die Arbeitskräfte kommen ja in die Schweiz. Also sehe ich hier schon, dass gerade in dieser Phase es extrem wichtig ist, wie ich aufgestellt bin, wie ich in die Sache reingehe vorher und sehe da beispielsweise Kollegen, die aus Deutschland kommen, die ursprünglich aber aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind. Kleinen Vorteil. Die haben die Prozesse schon mal erlebt. Die stellen komplett andere Fragen, hinterfragen, ob das, was man hört, alles so stimmt oder was man machen kann, damit man noch einen Plan B und einen Plan C hat. Und das wird total unterschätzt. Das ist dann das, was man ja so hört. Ja, ich kenne einen Kollegen, der war in der Schweiz, es war alles so furchtbar. Das hat oft die Ursache darin, dass falsche Erwartungen gekommen sind, dass man Dinge nicht perfekt gemacht hat oder Warnsignale nicht gehört hat. Und dann schaukelt sich so ein bisschen so eine kleine Misstrauensspirale herein, die hätte von beiden Seiten vermieden werden können.
Wie häufig erleben Sie genau diese Probleme, die Sie gerade beschreiben, also Einsamkeit oder Überforderung oder wie man es immer nennen mag, bei neu angekommenen Ärzten?
Na gut, ich muss sagen, ich sehe ja nur einen kleinen Teil von den Ärzten, die aus dem Ausland in die Schweiz kommen. Und die, wo es Probleme gibt, die sind natürlich überproportional präsent. Also die hat man einfach mehr vor Augen als da, wo es läuft. Nichtsdestotrotz muss man halt einfach sagen, für die Person ist es halt eine Katastrophe. Also wenn es bei 10 funktioniert, ist das ja für die 10 schön, aber für die eine Person ist es halt ein Riesenaufwand, eine Riesenenttäuschung und dann muss ich wieder zurück nach Deutschland. Ich würde nicht sagen, es sind viele Fälle, die wirklich so eskalieren, dass es dazu führt, dass die Person kündigt. Aber es gibt viele Fälle, wo es hätte einfacher laufen können, wenn man sich die richtigen Fragen gestellt hat oder Unterstützung geholt hätte. Leider ist es halt auch so, dass weder da die Schweizer gerne drüber sprechen. Welcher HR-Leiter rühmt sich schon, dass er wieder einen Arzt aus dem Ausland verloren hat, für den er viel Geld ausgegeben hat und lange gekämpft hat. Also es sind halt so sehr totgeschwiegene Dinge. Bei Ärzten ist es nicht anders. Sie erleben das oft als etwas sehr Schamvolles, den Schritt ins Ausland nicht geschafft zu haben. Nein. Und dann wird das oft mit Dingen gerechtfertigt, die vielleicht gar nichts mit der Schweiz zu tun haben, sondern ja, ich habe mich vielleicht nicht richtig informiert oder ich habe halt Dinge mitgebracht in die Schweiz mit der Erwartung, das löst sich auf. Aber ja, in der Schweiz habe ich auch einen Vorgesetzten, mit dem ich kommunizieren muss. Und wenn ich das in Deutschland nicht kann, dann wird es wahrscheinlich in der Schweiz auch nichts werden. Ja. Also so die alten Rucksäcke. Die Fälle, wo es dann eskaliert, sind natürlich für alle Beteiligten eine mittelschwere Katastrophe. Die Schweizer leben davon, dass Ärzte aus dem Ausland kommen und geben da viel Zeit und Geld aus, die richtigen Leute zu finden. Aber ich hatte letztes Jahr einen Fall, die Kollegin ist leider gekommen, als es zu spät war. Sie war schon in der Schweiz über einen anderen Personalvermittler und saß dann in ihrem Wohnheimplatz und sagte, Herr Werner, ich weiß gar nicht, was hier los ist. 50% der Ärzte im Team sind neu. Mein Vorgesetzter ist auch erst 6 Monate da. Ich bin in der ersten Woche gekommen und soll Abrechnung für die Krankenversicherung schreiben. Ich verstehe überhaupt nicht, wie das System funktioniert. Und dann haben wir eben gesprochen, haben versucht, eine Lösung zu finden. Der Arbeitgeber war auch nicht bereit, sie zu unterstützen, über ein Coaching zum Beispiel von mir, sie in der Situation abzufangen oder ja, welche Lösung auch immer man da finden kann. Und sie hat dann gesagt, ja gut, Herr Werner, ich packe einfach das Auto, ich kündige. Ich rufe meinen alten Arbeitgeber in Deutschland wieder an und da kann ich nächste Woche anfangen. Das halte ich nicht aus. Das ist mir zu viel. Ja. Ich war nicht gut vorbereitet. Es kam quasi der Anruf, die Stelle wäre frei. Ich bin zum Hospitieren, habe zugesagt und nächsten Monat sollte ich anfangen. Und ja, das hört man immer wieder und man sieht es halt auf vielen Ebenen, dass es hätte besser laufen können. Es sind so viele kleine Details, die vielleicht auch erst später rauskommen, wenn dann der Zeitpunkt dafür da ist, zum Thema Einschulung, Kindergarten, wenn diese Themen dann relevant werden, ist ja nicht alles gleich am Anfang so sichtbar. Man braucht in der Regel auch ja mindestens ein Jahr, bis man überhaupt eine Übersicht hat, was um einen herum so passiert.
Vielleicht könnten Sie noch mal kurz die Punkte nennen, in denen sich die Arbeitskultur in Schweizer Praxen oder Kliniken am stärksten von denen in Deutschland unterscheidet. Was sind da die 3 wichtigsten Punkte vielleicht?
Also ich denke, der wichtigste ist, wir sprechen über Schweizer Diplomatie und die Schweizer Diplomatie, die gilt auch am Arbeitsplatz. Der Konsens im Team wird über alles gestellt. Also wir haben eine Konfliktkultur, die absolut auf Vermeidung aus ist in der Schweiz. Also eine öffentliche Vermeidung von Konflikten kann man sich so vorstellen, das ist wie Schachspielen in der Schweiz. Also wenn ich etwas zu einer Person sage als Vorgesetzter, überlege ich mir schon, was passiert mit der Person und dem Rest vom Team. Also was sind der Schachzug 2, 3, 4, 5, 6 und 7? Und wenn ich da merke, oh Gott, das kippt im Team, dann überlege ich mir schon beim ersten Zug, wie ich den Zug setze. Das ist in Deutschland anders. In Deutschland wird gesagt, was man denkt, teilweise sehr direkt, wird auch sagen, verletzend, wertschätzend. Und das wird in der Schweiz, also das ist dann vielleicht der Punkt 2, man sagt in dem Moment nichts. Also wenn Sie das machen, dann sehen Sie mit Erfahrung, dass das jetzt zu viel war, in der Reaktion der Person, des Schweizers. Wenn Sie neu sind, sehen Sie es nicht, weil nicht direkt artikuliert wird, dass das jetzt zu viel war. Sondern es wird so gesagt, naja, okay, gut, da müssen wir nochmal drüber reden oder so. Und dann tritt man in diese Falle herein, dass man das offen angesprochene Problem nicht erkennt. Es wurde offen kommuniziert in der Eskalationsstufe der Schweizer, aber man versteht es nicht. Sprich, das Problem, der Konflikt wird immer größer Und knallen tut es bei Schweizern eigentlich immer erst mit der Kündigung, nicht vorher. Das ist ein großer Unterschied. Ein anderer großer Unterschied ist mit Sicherheit der Anspruch immer noch nach Qualität. Also ich weiß nicht, wie ich das im deutschen Kontext formulieren soll, aber wenn man hört, ja, Hauptsache der Dienst ist besetzt, nach Papier bin ich Arzt, aber ob ich Deutsch sprechen kann oder nicht, naja, eigentlich schaut keiner so genau hin. Hauptsache, die Dienste sind irgendwie halt besetzt. Das gibt's in der Schweiz nicht. Mhm. Also man schaut sehr genau hin, was die Person fachlich kann. Das kann man schnell prüfen. Das macht man während der Hospitation. Und man schaut halt genau hin, wie die Person persönlich ist. Das ist im ganzen Prozess eigentlich noch die viel entscheidendere Frage. Eben mit Blick auf die Konfliktvermeidung. Bleibt die Person? Macht die Person Ärger? Gibt es Dinge, die nicht zum Team passen? Und dann entscheidet man sich auch gegen diese Person. Und das ist ungewohnt. Das kennt man in Deutschland nicht. Und es ist noch ein anderes Verständnis fürs Team. Sei in der Praxis, das sei im Spital. Es wird wahrgenommen, was die anderen machen. Und zwar nicht nur auf derselben Hierarchiestufe, sondern es wird mehr abgegeben an die Pflege, an die MPAs etc., die das auch vehement einfordern, teilweise ungewohnt für Ärzte, weil der Kompetenzbereich in der Schweiz in den, sage ich mal, angrenzenden Berufsgruppen viel, viel größer ist. Bei meiner Frau in der Gyn, bei der Geburt ist die Hebamme der Chef. Der Arzt, die Ärztin kommt nur, wenn es Komplikationen gibt. Und wenn das anders gehandhabt wird, sei es nur durch die Präsenz während der Geburt, sagt die Hebamme sehr deutlich, dass du jetzt gehen kannst. Und da gibt es viele Dinge, die anders sind, die den Anspruch auf Qualität, auf Stabilität widerspiegeln und immer so eine komplett langfristige Denke haben. In Deutschland habe ich oft das Gefühl, es geht halt so um das Überleben der nächsten Woche und vom nächsten Monat. Da ist man schon froh, wenn das halbwegs über die Bühne geht, so mit dem Team. Und wenn es dann halt Probleme mit dem einen Arzt oder der Ärztin gibt, na gut, komm, Hauptsache, die macht nächsten Monat einen Dienst. Wenn es dann im übernächsten Monat eskaliert, ja, dann kümmern wir uns im übernächsten Monat rum. Und da sind die Schweizer noch komplett anders. Also die versuchen, das vorausschauender anzugehen. Das wirkt für deutsche Kollegen dann oft langsam, behäbig. Wenn sie das System kennen, sagen sie aber oft, ist im Endeffekt dann doch schneller. Weil dieses Vorausschauende, dieses Konsensuale, dieses Team mit an Bord holen, braucht am Anfang mehr Zeit. Aber es sorgt eben auch dafür, dass das Team den Veränderungen offen gegenüber ist. In Deutschland habe ich oft das Gefühl, es werden Dinge schnell entschieden, oft in Panik, oft in ja so Notsituationen, wo man denkt, man muss als Vorgesetzter jetzt irgendwas machen. Dann werden Entscheidungen getroffen und dann merkt man, okay, das ist gar nicht kommuniziert, das ist gar nicht erklärt, das ist gar nicht das Team mitgenommen. Und nicht nur auf ärztlicher Ebene, sondern auf komplett der ganzen Ebene. Und wenn man eben aus diesem anderen Kultur- und Berufsverständnis kommt, je nachdem ausgebildet, sozialisiert und geprägt wurde, mit den eigenen Erfahrungen, ist es ein Segen, weil man das extrem schnell annehmen kann und sagt, deswegen bin ich ja in die Schweiz gekommen. Das ist ja genau das, was ich wollte. Wenn man das nicht macht, hat es halt immer eine gewisse Reibung auf beiden Seiten. Und da muss man einfach gucken, wie geht man dann damit um? Wie schnell lernt man das?
Ich würde gerne auf das Thema Anerkennung von Abschlüssen zu sprechen kommen. Das ist, glaube ich, diese MEBECO-Anerkennung ist, glaube ich, das Problem, ne? Was ist der gravierendste Fehler, den Ärzte da bei der Anerkennung ihrer Abschlüsse begehen können oder machen können?
Ach, es gibt diverse Fehler. Also grundsätzlich ist es erstmal so, ich muss schauen, welcher Facharzt überhaupt anerkannt wird. Also nicht alle Fachärzte, die irgendwo im europäischen Ausland tituliert werden anerkannt, weil sie einfach im Abkommen nicht genannt sind. Es ist also zum Beispiel Gefäßchirurgie, der ist nicht im Abkommen genannt. Und damit tun sich die Schweizer in der Anerkennung schwierig. Also dann wird gefragt, ja, was haben sie denn noch für chirurgische Ausbildung? Bei uns sind sie erstmal Allgemeinchirurg. So, das ist eine Spezialisierung. Oft wird natürlich für die ausländischen Ärzte wird vergessen, sind sie überhaupt schon EU-Bürger? In Deutschland geht es ohne europäische Staatsbürgerschaft sehr weit in der Karriere. Habe ich das nicht, nützt das gar nichts, ob ich schon 10 oder 20 Jahre in Deutschland gearbeitet habe. Dann ist die Anerkennung, also die Anerkennung ist nicht möglich, die Registrierung ist möglich, aber ich darf nur als Assistenzarzt arbeiten. Also ich komme nicht, der Facharzt wird nicht anerkannt. ohne EU-Staatsbürgerschaft. Und es gibt halt so, ja, würde ich sagen, kleine Details, insbesondere wenn man ambulant tätig sein möchte. Die Schweiz hat die ambulante Tätigkeit sehr stark eingeschränkt. Viele Facharztgruppen müssen erst 3 Jahre in der Schweiz gearbeitet haben, in einer Weiterbildungseinrichtung, bevor sie ambulant abrechnen dürfen oder eine Sondergenehmigung bekommen. Und wenn ich jetzt den Klassiker habe, Internist und Kardiologe in Deutschland, und ich lasse mir in der Schweiz beide Facharzttitel eintragen, dann bekomme ich die Sondergenehmigung nicht. Weil die Sondergenehmigung wird nur für Internisten erteilt und nicht für Kardiologen. Und das sind Punkte, wo bestimmte Kantone, also bestimmte Bundesländer sagen, aber ja, sie haben ja einen anderen Schwerpunkt und den anderen Schwerpunkt können wir nicht anerkennen. Das muss man sich also dann im Einzelfall anschauen. Ich würde sagen, der grundsätzlichste Fehler, den man macht, ist, man macht als erstes die Mebico-Anerkennung. Die kostet Geld. Und dann macht man sich Gedanken, ob die Schweiz überhaupt passt. Und dann habe ich das Problem, dass ich 2000 Euro für die Anerkennung ausgegeben habe. Und danach merke ich, dass ich eigentlich gar nicht in die Schweiz möchte oder das gar nicht passt. Und das finde ich halt versenktes Geld. Ne? Also wenn ich eine Fortbildung mache, weiß ich wenigstens, ich habe davon was. Und das ist meines Erachtens der größte Fehler. Man macht schnell die Mebico. Das gibt einem so das Gefühl, hey, es geht vorwärts. Ne? Ich komme hier raus. Endlich wird mein Traum wahr. Die Schweiz ruft. Das ist schnell gemacht. Das ist irgendwie überschaubar. Und dann ist der Prozess abgeschlossen und dann kommt der Rest und dann merke ich, okay, ja, aus dem und dem Grund ist es doch nicht so einfach, wie ich mir gedacht habe. Ansonsten ist es ein einfacher Prozess, deutlich besser und ja, organisierter als in Deutschland. Eine Behörde, ein Ansprechpartner.
Habe ich Sie da richtig verstanden, dass so ein ambulanter Direkteinstieg, also ich habe eine Praxis in Deutschland und würde dann gerne in eine Praxis in der Schweiz wechseln, das ist gar nicht möglich. Also ich muss erst mal 3 Jahre, hatten Sie, glaube ich, gesagt, in einer Klinik arbeiten, um dann diese Anerkennung zu bekommen oder die Berechtigung im ambulanten in der ambulanten Versorgung arbeiten zu dürfen.
Na, jetzt wird's kompliziert. Also ich versuche es einfach zu machen. Der Schweizer Bund hat das eingeschränkt, der sogenannte Zulassungsstopp, mit der Begründung, die Qualität sichern zu wollen. Dann hat der Bund irgendwann gemerkt, naja, ganz so einfach ist das ja nicht. In bestimmten Regionen hebt das Ganze nicht. Es gibt Bereiche, die sind unterversorgt nach Schweizer Definition, also nicht nach deutscher Definition, nach Schweizer Definition unterversorgt. Wie lösen wir das? Ach, komm, wir geben es den Kantonen zurück. Herausforderung, wir haben 26 Kantone. Und die Kantone wurden aufgefordert, Lösungen zu finden. Und die Lösungen sind immer noch im Werden, sodass selbst die Fachleute und Juristen nicht genau wissen, wie diese Einzelfallprüfungen erfolgen. Also es ist immer eine Einzelfallprüfung. Der eine Kanton macht so, der andere macht so. Aber selbst immer innerhalb vom Kanton kann unterschiedlich entschieden werden. Je nach Zeitpunkt, man weiß es nicht so genau. Also selbst Arbeitgeber, selbst Medizinjuristen tun sich sehr, sehr schwer damit. Für den ausländischen Arzt ist es immer schwierig, weil das wird als allerletztes entschieden. Also ich brauche erst die Mebico, ich brauche erst einen Arbeitsvertrag und dann gehe ich mit dem Arbeitgeber hin und beantrage die Sondergenehmigung. Und das heißt, das ist das letzte Glied. Ich muss da also einen sehr, sehr guten Arbeitgeber finden, der die Behörde und die Region gut kennt. Und dann kann man sagen, gibt es große Fachbereiche, wo es eine Sympathie gibt, diese Sondergenehmigung zu erteilen. Das ist die Grundversorgung, also Allgemeinmediziner, Internisten, Psychiater, also Kinderpsychiatrie sowieso, aber auch Erwachsenenpsychiatrie und die Kinderheilkunde. Das sind die Bereiche, wo man sagt, da ist viel möglich. Wie gesagt, immer und überall und zu jeder Zeit. Aber wenn ich jetzt komme und sage, ja, ich habe eine kardiologische Praxis in Deutschland, ich möchte jetzt in der Praxis einsteigen, dann geht das quasi nur, wenn der Inhaber für sie die ganze Abrechnung macht. Das wird nicht funktionieren. Da hat ein Schweizer Arbeitgeber eigentlich kein Interesse dran, weil da hat er nur Arbeit mit ihnen. Die andere Frage, unabhängig davon, ist die, kann ich es ihnen empfehlen? Nein, kann ich nicht. Sie verstehen das ganze System ja nicht. Es gibt ein anderes Tarifsystem. Es gibt eine andere, ja, sie haben Schweizer Mitarbeiter dann, die sollen sie führen. Es gibt ein anderes Arbeitsrecht. Sie haben andere Patienten. Also ich habe es in der Vergangenheit gehört von Kollegen, die im Podcast waren, die das gemacht haben, direkt in eine Praxis rein. Aktuell sehe ich das nicht. Also nicht nur wegen den Regulationen, sondern das Risiko, da Fehler zu machen, finde ich einfach viel zu hoch. Und ich sehe das auch, dass das Ärzte eher abschreckt. Viele sagen, okay, also entweder dann doch nochmal über den Umweg Spital mit den 3 Jahren Oder sie sagen, okay, dann komme ich nicht in die Schweiz.
Nein.
Das ist auch so.
Ich würde gerne mal auf das Thema Lebenshaltungskosten zu sprechen kommen. Was wird da am meisten oder am häufigsten unterschätzt von deutschen Ärztinnen und Ärzten?
Na, wir vergleichen zwei verschiedene Systeme, ne? Also die erste Frage ist, Herr Werner, ich verdiene 180.000 Schweizer Franken. Sag ich, ja, und? Mit was vergleichen Sie das jetzt? Ja, mit meinem Nettogehalt in Deutschland.
Ja.
Sag ich, ja, schön. In Deutschland zahlen Sie direkt Sozialversicherung. Sie zahlen direkt Ihre Steuer, Ihre Krankenversicherung. Geht alles runter vom Nettolohn. In der Schweiz zahlen Sie das alles selber. Also die soziale Versicherung ist ein ganz kleiner Anteil, knapp 10%. Der Rest wird Ihnen ausgezahlt. Darauf zahlen Sie Ihre Steuern, Ihre Krankenversicherung, Ihre individuelle Steuer. Und die hängt ab vom Wohnort. Also die ist nicht fix, die ist vom Wohnort abhängig. Die Krankenversicherung ist eine Pauschale, die läuft ganz anders wie in Deutschland. Das ist keine prozentuale, das ist eine Pauschale. Mhm. Und da geht's schon mal los. Also dass wir eigentlich Nettolöhne miteinander vergleichen, die man nicht vergleichen kann. Dann haben wir komplett andere Kaufkraft. Eigentlich nützt mir es gar nicht, wenn ich weiß, was ich netto in der Schweiz verdiene, weil ich kenne die Lebenshaltungskosten nicht. Und da kann man schon pauschal sagen, Ärzte gehören zu den Hochverdienern in der Schweiz. Also wenn sich jemand das Auswandern leisten kann, dann sind es Ärzte und Ärztinnen. Es ist einfach so. Die gelten auch in der Schweiz als gut bezahlte Fachkräfte. Schwierig wird es, wenn man mit Familie kommt und nur einer geht arbeiten. Dann haben wir einfach in der Schweiz deutlich, deutlich höhere Kinderbetreuungskosten. Das ist ein Punkt, wo ja zum Glück viele mittlerweile gehört haben, aber der sich komplett von Deutschland unterscheidet. In Deutschland haben wir das, sag ich mal, das Glück, der Staat zahlt viel für die Kinderbetreuung oder die Bürger zahlen viel und der Staat gibt's aus. In Deutschland haben wir das Problem, es gibt keine Kindergartenplätze. Wir klagen die also ein. In der Schweiz haben wir die Herausforderung, es gibt die Kindergartenplätze. Warum? Weil sie bis zum Alter von 4 Jahren privat organisiert sind, sind Wirtschaftsunternehmen, weil der Staat nichts zahlt.
Ja.
Nichts. Das Stimmvolk in der Schweiz hat entschieden, dass die Verantwortung für die Ausbildung der Kinder mit dem 4. Lebensjahr beginnt, mit der sogenannten Vorschule, 2 Jahre Pflichtkindergarten. Und was sie vorher mit den Kindern machen, ist ihre Privatsache und können sie bitte auch privat bezahlen. Und da sprechen wir von Kinderbetreuungskosten, die pro Kind und Monat locker mal 1.500 bis 2.000 oder mehr Franken bedeuten, pro Kind. Als Arzt oder Ärztin brauchen sie in der Regel auch diese Betreuungszeiten. Sie können nicht so flexibel mal sagen, na gut, dann mache ich Dienstag, Mittwoch, hole ich mein Kind Mittag ab, sondern sie brauchen das. Grundsätzlich hat man früher gesagt, man sollte so den deutschen Faktor mal 1,5 nehmen. Also wenn in Deutschland was 100 kostet, dann kostet es in der Schweiz 150. Das ist sehr ins Schwanken gekommen, weil in Deutschland einfach die Preise viel deutlicher gestiegen sind als in der Schweiz. Also gerade Mieten, naja, also wenn ich von hier, von Kreuzlingen nach Konstanz, nach Deutschland rüber schaue, sehe ich bei den Mieten keinen großen Unterschied mehr. Nur, dass ich in Deutschland halt nicht das Schweizer Gehalt habe. Es ist grundsätzlich so, dass Dienstleistungen teurer sind. Automechaniker, Friseur. Alles, wo Menschen arbeiten, ist in der Schweiz in der Regel teurer, weil die Lohnkosten viel höher sind. Andere Sachen sind ein Tick teurer, aber dafür habe ich das Gehalt. Und ich gucke mir das dann individuell an mit den Personen. Was haben sie für ein Leben in Deutschland oder in Polen, je nachdem, wo sie herkommen. Und was kann man dann übertragen? Weil der eine hat 3 Ferrari im Keller stehen und der andere sagt nur eigentlich, will ich nur die Skier und in die Berge und mir reicht eine kleine Wohnung und dann ist natürlich deutlich mehr übrig. Aber es ist teurer. Das Leben ist deutlich teurer.
Wenn Sie einem unzufriedenen Vertragsarzt in Deutschland nur einen Satz mitgeben dürften, was sollte er sich vor der Entscheidung unbedingt ehrlich fragen?
Was willst du? Was willst du? Und das fällt einem sehr schwer. Kann nur den Tipp geben, eine Übung, die man da machen kann, ist, sich vorzustellen, man ist am letzten Tag seines Lebens. Und man stellt sich in den Raum und dreht sich um. Und man guckt sozusagen seinem heutigen Ich entgegen.
Nee.
Erzählst du dann mit voller Stolz, dass du in die Schweiz gegangen bist? Oder ging es um was ganz anderes? Ging es um, ich sag mal, Probleme in der Familie? Ging es um nicht ausgelebte Hobbys? Ging es um Dinge, die ich auch da hätte ändern können, wo ich jetzt bin?
Ja.
Ob das in Deutschland ist, Polen, Marokko, egal wo. laufe ich vor was weg? Und diese ehrliche Frage zu stellen, geht halt sehr weit zurück. Sie führt erstmal zu keinem Ergebnis. Also das Auswandern ist so, okay, das schaffe ich in 6 bis 12 Monaten, das geht schnell vorwärts. Aber sich erstmal zu fragen, was will ich, führt erstmal vielleicht nirgendwo hin. Nee. Weil wenn ich die ganze Zeit nur renne, ich kenne meinen Körper nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was mein Körper mir sagen will. Wo ich ehrliche Gefühle habe, weil ich immer nur im Dauerstress bin. Ich kenne keine Gefühle mehr. Ärzte übergehen teilweise ihre Gefühle jahrelang. Anders können sie nicht funktionieren, beruflich und privat nicht. Aber der Körper oder das Umfeld gibt einem ja schon so ab und zu mal die Gelegenheit zu sagen, jetzt ist zu viel, das will ich nicht. Und da ehrlich zu sich sein, und da kann manchmal die Entscheidung auch nur sein, ich mache jetzt erstmal 3 Monate nichts anderes. Kein neues Projekt, keine neue Fortbildung, nicht irgendwas, wo ich das Gefühl habe, ich bin am Tun, es geht vorwärts, sondern wieder versuchen, Ruhe reinzubringen, ganz viel Ruhe, soweit das möglich ist. Und wer das nicht kann, der kann sich auch bei mir melden, weil das ist eben Teil meiner Beratung. Die Schweiz ist nicht für jeden die Lösung. Das ist eine Option von vielen, wenn man sich unsicher ist, wo man hingehen möchte. Und diese Unsicherheit, die merke ich bei vielen. Und da gibt es auch viele Lösungen dafür. Ja. Und die ehrliche Frage, was will ich? Was bin ich mir wert? Was will ich? Wo will ich meinen Enkelkindern erzählen, wenn es soweit ist? Die tut in der Regel auch weh. Und deswegen machen wir das nicht gerne. Das ist egal, was für einen Beruf ich habe. Das geht allen Menschen so. Das machen wir nicht gerne. An der Stelle wird es halt problematisch, weil Ärzte nochmal eine andere, wie soll ich das von außen beschreiben? Bin ja kein Arzt, aber was ich halt sehe, Ärzte sind anders ausgebildet. Ausgebildet aufs Funktionieren in Stresssituationen. Auf Abläufe, auf Routinen, sonst geht das Ganze nicht. Auf eine krasse Selektion, weil sonst wärst du kein Arzt geworden oder Ärztin. Und das führt oft dazu, dass das Wichtigste im Leben nicht mehr du selber bist. Also ganz viele Ärzte sagen, Frage, was ist das Wichtigste, um aus der Situation rauszukommen? Familie, Partner. Ach, ich muss noch an meine Patienten denken. Nee, das Wichtigste bist du als Mensch. Und du bist wertvoll, auch wenn du nicht 14 Tage Nachtdienst gemacht hast oder die super tolle OP gemacht hast oder bist erstmal ein wertvoller Mensch. Und die Gefahr, die halt sehr, sehr groß ist und die ein absolutes Tabu ist, Tür und Tor ist offen zum Missbrauch. Alkohol, die Drogen, ja, wenn nicht Ärzte wissen, wie es funktioniert, die Angst, die keiner anspricht, gescheiterte Ehen, Kinder, die man nicht sieht, weil man immer alles höher stellt, bis hin zu eigenen Krankheiten. Und da rede ich nicht nur vom Burnout, ne? Das sind chronische Stresskrankheiten, Darmerkrankungen etc. Und das ist vielleicht spezifisch bei Ärzten, Ärztinnen, die haben es gelernt, den Schmerz so lange auszuhalten, dass sie es oft erst merken, wenn es zu spät ist. Und das haben andere Berufsgruppen nicht. Die lassen sich krank schreiben, fertig aus und kurieren sich aus. Und deswegen ist es halt sehr, sehr wertvoll, sich diese Frage, was ich möchte, nicht erst zu stellen, wenn man in der Reha-Klinik ist, sondern vorher, vielleicht schon in der Ausbildung. Das Zweite, wo ich da eben auch sehe, ist, ich bin immer ein bisschen überrascht, warum so wenig Veränderung im Gesundheitswesen passiert. Warum? Ja, also Geld ist ja da. Im Gesundheitswesen und bei den Ärzten auch. Ja, also klar, wir können drüber jammern, wie viel wir verdienen. Alles in Ordnung. Bin ich auch d'accord, dass die meisten Ärzte zu wenig verdienen. Sind die bestausgebildeten Köpfe in dem ganzen Land. Also mehr Wissen kriegt kein Mensch in seinen Kopf rein. Das ist, also ja. Und dann denke ich immer, warum passiert nichts? Weil eben in der Ausbildung nicht gelernt wird, dass man Dinge verändert. Dinge werden nach Plan B oder nach Ablauf gemacht und da oben sitzt jemand, der das entscheidet. Und das ist ein Mythos. Jeder, der das liest, hört, was auch immer, sie können Dinge ändern. Und das ist vielleicht nicht die Reform des Gesundheitswesens. Aber man hat Vorgesetzte, man hat Kollegen, man kommt irgendwann in die Situation, dass man selber Oberarzt ist und die Assistenzärzte ausbildet. Da muss man kein Arschloch sein. Man kann auch nett sein. Man kann auch seinen MPAs in der Praxis mehr zahlen, als man tun muss. Man kann es, ja. vielleicht zu seinen eigenen, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, finanziellen Nachteil. Aber sich auch wieder in diese Situation zu begeben, was möchte ich, ne? Was will ich, was möchte ich, was kann ich gestalten, und sich da auch trauen. Denn, also ich sage immer, wer hat denn eine Berufsgarantie in diesem Land? Ärzte. Wenn du heute kündigst, in vielen Fachgebieten kündigst und sagst, hey, ich probiere was. Ich gehe einen Monat reisen. Ich verbringe 3 Monate mit meinem neugeborenen Kind. Ja und? Danach kriegst du den Job wieder. So, da würden 99,9% der arbeitenden Bevölkerung von träumen, dass sie mal zu ihrem Chef gehen können und sagen können, hey, so nicht. Ich habe noch einen privaten Wunsch, wir sehen uns in 3 Monaten wieder. Ohne gegenüber dem Chef böse zu sein oder ne? Also alles auf wertschätzenden Basis dem gegenüber. Der Chef hat auch eine Verantwortung und der Chef plant mit einem ein und das darf man alles nicht vergessen. Und die Frage darf man sich stellen und die darf man wirklich mit Energie auch angehen, weil ja von den Voraussetzungen sind Ärzte und Ärztinnen, die bringen alles mit, wenn sie sich trauen hinzugucken.
Genau. Prima. Ich bedanke mich ganz herzlich für die spannenden Einblicke. Fand ich sehr, sehr interessantes
Gespräch. Gerne, Herr Münster.
Ja.